Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Wenn Sie auf die Karte des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Ausbreitung in Deutschland schauen, dann bekommt sie immer mehr rote Flecken, also immer mehr Risikogebiete. Inzwischen sind es über 20. Die Länder und Kommunen sind also gefragt. Was die heute unternehmen, das fassen wir gleich zusammen und natürlich auch die Reaktionen aus der Bundespolitik. In Belarus lässt sich die Demokratiebewegung nicht einschüchtern. Auch heute Nachmittag gab es in Minsk wieder Proteste. Litauen wählt ein neues Parlament. Man rechnet mit einer schwierigen Regierungsbildung. Und auch in Nordzypern gibt es Parlamentswahlen in einem Land, das es nach internationaler Auffassung gar nicht gibt. Kann sich ein Unternehmen strafbar machen? Das kennt das deutsche Recht bisher nicht. Die SPD will das ändern, die Union nicht. Darum geht es im Hintergrund in einer halben Stunde. Der Kampf gegen die Pandemie entscheidet sich in den Großstädten, hat Angela Merkel gesagt. Da hat sie wohl recht, auch wenn die Grafschaft Bentheim oder der Landkreis Regen im Moment auch als Corona-Hotspot gelten. Abgesehen von solchen Ausreißern sind es tatsächlich die Ballungszentren. In Nordrhein-Westfalen gibt es heute bereits 9 Risikogebiete, weshalb Ministerpräsident Armin Laschet heute neue Einschränkungen für das ganze Land angekündigt hat. Aber auch zum Beispiel der Raum Stuttgart ist im roten Bereich. Katharina Thoms fasst die Lage und die Gegenmaßnahmen in den Bundesländern zusammen.
Berlin, Frankfurt am Main, Bremen und seit dem Wochenende auch Köln, Stuttgart und Mainz. Vor allem in Großstädten und Ballungsräumen sind in den vergangenen Tagen die Corona-Infektionszahlen nochmal sprunghaft angestiegen. Nordrhein-Westfalen hat deshalb extra eine Kabinettssitzung einberufen, CDU-Ministerpräsident Armin Laschet.
Es ist ein bundesweites Problem und für Nordrhein-Westfalen heißt es, wir wollen genau in den Städten unsere Anstrengungen jetzt erhöhen.
In Baden-Württemberg gehört jetzt auch Stuttgart dazu. Baden-Württembergs Landeshauptstadt ist am Wochenende zum Risikogebiet geworden. Am Sonntag schnellte die 7-Tage-Inzidenz erneut nach oben. Zahlen in noch nie dagewesener Höhe, sagte ein Sprecher der Stadt dem Deutschlandfunk. Die Stadt hat deshalb, wie auch schon andere Kommunen, die Bundeswehr angefordert. Sie soll das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Für Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen Grund für umfassende Einschränkungen. Im SWR sagte er,
wir werden in der Innenstadt, in den Hauptrouten eine Maskenpflicht auch im Freien machen per Verordnung. Und schließlich haben wir uns entschieden, ein Alkoholverkaufsverbot und Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt zu machen.
In Läden soll schon ab 21 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Private Feiern werden auch in Stuttgart jetzt eingeschränkt. Ab Mittwoch sollen die neuen Regeln gelten. Eine Sperrstunde wie in Berlin oder Frankfurt will Stuttgart aber nicht einführen. Auch Köln hatte sich zunächst dagegen entschieden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich jetzt aber für eingeschränkte Öffnungszeiten ausgesprochen. In Berlin wurde am Wochenende vereinzelt die neu verordnete Sperrstunde ab 23 Uhr nicht eingehalten. Das Land will Wirte, die mit den neuen Einschränkungen zu kämpfen haben, jetzt finanziell unterstützen. Die Diskussion um einheitlichere Regeln in der Krise ging auch am Wochenende weiter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet will dafür auch im Land sorgen.
Wir sind auch der Auffassung, dass wir in den Hotspots, anders als bisher, wo wir für jeden einzelnen Hotspot Maßnahmen mit den Kommunen getroffen haben, landeseinheitliche Kriterien brauchen. Damit jeder weiß, was passiert, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird.
Dann sollen weniger Menschen bei privaten Feiern zusammenkommen und draußen dürfen sich nur noch 5 Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen. Große Kulturveranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden draußen oder 250 drinnen würden abgesagt, zählte Laschet auf. Sonst gelte eine Maskenpflicht auch am Platz. Für strengere Maskenregeln ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Die Maske ist das, was wir auch in den nächsten Wochen eher noch mal stärker einsetzen können,
sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. Er forderte auch ein bundesweit einheitliches Bußgeld für Menschen, die keine Maske wie vorgeschrieben tragen. Mindestens 50 Euro sind schon jetzt überall fällig, nur Sachsen-Anhalt hält sich daraus. Söder forderte 250 Euro. Viele Regierende in den Ländern appellierten an den Einzelnen, auf Partys verzichten und vielleicht auch auf den Urlaub in den Herbstferien. So hatte sich auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen geäußert.
Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung. Und das bedeutet, dass wir in der Pandemie auch mal etwas lassen sollten, obwohl es erlaubt ist.
Am Mittwoch wollen die Länder mit der Kanzlerin beraten, wie sie weiter in der Corona-Krise verfahren wollen.
Immer neue Corona-Hotspots in Deutschland, Katharina Thoms berichtete aus unserem Landesstudio in Stuttgart. Aber was ist jetzt die richtige Strategie im Kampf gegen das Virus? Möglichst einheitliche Regeln überall in Deutschland oder doch je nach Lage in jedem Bundesland, in jedem Landkreis entscheiden? Grob kann man wohl sagen, je niedriger die Fallzahlen in einem Bundesland sind, desto eher plädiert die Politik dort für regionale Regeln. Aber auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung mahnt an, genau auf die Einzelfälle zu schauen. Barbara Schmidt-Matern fasst die Debatte zusammen.
Wer sich zu später Stunde auf Berlins Partymeilen umhört und nach den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fragt, trifft teilweise auf viel Ignoranz.
Also wenn, dann macht man das richtig oder gar nicht. Aber so ab 23 Uhr so sagen, okay, jetzt ist vorbei, kann ich mein Bier auch woanders kaufen und nach Hause gehen und da feiern.
Ich meine, guckt euch doch mal um, hier ist, das ist einfach komplett sinnlos.
Erklären diese beiden Jugendlichen am Abend im ZDF. Rundherum ganze Trauben junger Leute auf dem Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte. Auch die Kneipenbesitzer im Bezirk Neukölln stöhnen über die neuen Vorsichtsmaßnahmen. Doch immer mehr Menschen infizieren sich dort, weshalb Neuköllns Bezirksbürgermeister, der Sozialdemokrat Martin Hiekel, warnt.
Ich gehe schon davon aus, dass wir ja im Vorfeld schon gucken mussten, dass wir sowas wie einen stärkeren Lockdown und Ähnliches verhindern. Meine Beobachtung ist schon, dass sich im Sommer das Verhalten der Menschen so ziemlich normalisiert hat. Die Menschen waren viel draußen und genau jenes normale Verhalten darf sich jetzt nicht auf die Innenräume übertragen.
Doch die Einsicht scheint bei vielen Partygängern begrenzt zu sein. Auch in der zweiten Nacht, in der die Sperrstunde in Berlin nun gilt, musste die Polizei erneut Lokale schließen und größere Gruppen auflösen. In Berlin-Friedrichshain wurde die Polizei aus einer großen Menge heraus mit Eiern beworfen. Die Eierwerfer trafen allerdings nicht. Ältere Menschen reagieren weniger renitent, dafür aber ratlos, zum Beispiel in der Kölner Fußgängerzone.
Also das ist schon ein ziemliches Wirrwarr, ja, also das stimmt schon.
Wir wollten nach Holstein fahren morgen. Jetzt habe ich zwei Leute gefragt, also ein Reisebüro und beim ADAC gefragt, ob wir überhaupt einreisen dürfen nach Holstein. Keiner weiß genau Bescheid.
Sagt dieser ältere Herr im ARD-Fernsehen. In manchen Bundesländern werden Reisende unter Quarantäne gestellt, in anderen nicht. Dabei sind die Parameter immer die gleichen. Eine Stadt oder ein Landkreis werden als Risikogebiet deklariert, sobald die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten ist. Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hält die Zahl 50 jedoch für nicht aussagekräftig.
Sie bildet ja nur sehr beschränkt das Infektionsgeschehen, vor allem das Krankheitsgeschehen ab. Wenn ich beispielsweise eine Schulklasse habe, wo in größerer Zahl Kinder erkranken, die jung gesund sind und nicht schwer erkranken, dann treibt das zwar die Zahl der Infizierten lokal hoch, aber es sagt überhaupt nichts über die Auslastung von Krankenhäusern oder ambulanten Strukturen oder gar über die Auslastung von Intensivbetten aus.
Sachsens Ministerpräsident, der CDU-Politiker Michael Kretschmer, appelliert in der Welt am Sonntag vor allem an die junge Generation, vorsichtig zu sein. Doch so unterschiedlich das Krisenmanagement in den einzelnen Bundesländern verläuft, so vielstimmig bleiben auch die Einschätzungen in den jeweiligen Landesregierungen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, der Christdemokrat Rainer Haseloff, spricht in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Überreaktionen der Politik. Markus Söder in Bayern richtet den Blick hingegen auch auf die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie. Im Handelsblatt fordert Söder ein Update des milliardenschweren Konjunkturprogramms aus dem Sommer.
Was ist die richtige Corona-Strategie? Barbara Schmidt-Matern hat die Debatte zusammengefasst und sie kommentiert das auch um 6:55 hier im Deutschlandfunk. Auch wenn bei uns in Deutschland jetzt die Zahlen wieder stark ansteigen, im Prinzip geht es uns noch sehr, sehr gut. Schauen wir mal nach Indien. Dort ist die Lage außer Kontrolle und von einem für alle offenstehenden Gesundheitssystem ist das Land weit entfernt. Aus Neu-Delhi berichtet Bernd Muschborowska.
Die Zahl der Corona-Infektionen in Indien steigt unaufhörlich an. Etwas langsamer zwar, aber heute wurde die 7-Millionen-Marke überschritten. Nach Einschätzung von Experten könnte Indien in den kommenden Wochen die USA an der Spitze der Länder mit den meisten Corona-Fällen weltweit überholen. Die Regierung in Delhi verweist auf den Rückgang der Neuinfektionen. 74.383 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium Sonntag früh. Im September lag diese Zahl noch bei deutlich über 90.000. Doch trotz steigender Infektionszahlen setzt die indische Regierung auf eine weitere Lockerung der Beschränkungen. Seit Anfang des Monats ist der gesamte öffentliche Personennahverkehr wieder freigegeben. Inlandsflüge und Zugverbindungen sind wieder möglich. Der vollständige Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie hatte die Wirtschaft des Landes zum Stillstand gebracht. Allein zwischen April und Juni ist das Bruttoinlandsprodukt um knapp 25% geschrumpft. Nach Einschätzung der Reserve Bank of India wird die Wirtschaft in diesem Jahr kein Wachstum, sondern einen Rückgang um knapp 10% verzeichnen. Die indische Regierung hofft auf einen Impfstoff, der bis Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen könnte. 250 Millionen Menschen sollen bis dahin immunisiert werden, kündigte Gesundheitsminister Harshvardhan in der vergangenen Woche an. Außerdem verwies er auf die hohe Genesungsrate von 85%. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in dem mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichsten Land in Südasien liegt demnach unter einer Million.
Die Corona-Lage in Indien, Bernd Muschborowska berichtete. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich mit Oppositionellen getroffen, allerdings an einem Ort, wo von einem Gespräch auf Augenhöhe wohl eher nicht zu sprechen ist. Das Gespräch fand in einem Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes statt. Die Oppositionellen, die noch in Freiheit sind, die lassen sich jedenfalls nicht einschüchtern. Mehrere 10.000 Menschen sind auch heute wieder in Minsk auf die Straße gegangen. Die Sicherheitskräfte sollen so brutal vorgegangen sein, wie seit Wochen nicht mehr, berichtet Tilko Gries.
Es lebe Belarus, rufen die Demonstranten. Die Szenen auf zentralen Straßen der Hauptstadt Minsk ähnelten denen vergangener Sonntage. Wieder gingen tausende Menschen trotz schlechtem Wetter und Regen auf die Straße. Wieder zog die Staatsmacht ihre Einsatzkräfte zusammen. Es scheint, als seien heute weniger Teilnehmer als sonst dabei gewesen. Eine Zahl zu nennen ist kaum möglich, weil die Proteste schon traditionell nicht nur zentral, sondern über viele Orte der Hauptstadt verteilt stattfinden. Wasserwerfer begannen rasch, die Demonstranten mit orange eingefärbter Flüssigkeit zu bespritzen. Das macht es den Polizisten danach leichter zu erkennen, wer an der aus Sicht der Staatsmacht illegalen Demonstration teilgenommen hat. Dutzende Menschen wurden festgenommen, darunter viele Journalisten. Videos der teils äußerst brutalen Zugriffe, gewaltsam und mit Schlagstöcken, werden in sozialen Netzwerken geteilt. Neben Wasserwerfern wurden Blendgranaten eingesetzt, mehrere Metrostationen zeitweise geschlossen, das mobile Internet verlangsamt. Demonstrationen und Festnahmen werden auch aus anderen belarussischen Großstädten wie Brest oder Grodno gemeldet. Wie in den Wochen zuvor ist die vorherrschende Farbe der Demonstranten weiß-rot-weiß, in Anlehnung an die Landesfahne, die in Belarus galt, bevor Lukaschenko eine andere Farbkombination einführen ließ. Den Protesten voraus ging gestern eine ungewöhnliche Inszenierung. Lukaschenko hatte Oppositionelle in der Untersuchungshaftanstalt besucht und sich mit ihnen an einen Tisch gesetzt. Unter ihnen war auch Viktor Babariko, dessen Kandidatur zur Präsidentschaftswahl durch die Staatsmacht durchkreuzt worden war. Lukaschenko hatte es stets scharf abgelehnt, mit der Opposition zu sprechen. Nun tat er es doch, einige Stunden lang. Soweit ich es verstehe, besteht die Hälfte hier aus Juristen, denen sonnenklar ist, dass man eine Verfassung nicht auf der Straße schreibt, wurde ein Ausschnitt im Staatsfernsehen gezeigt. Ich habe darauf einen weiteren Blick, versuche nicht allein Anhänger der Opposition zu überzeugen, sondern die gesamte Gesellschaft, dass man dieses Problem breiter in den Blick nehmen muss. Worüber Lukaschenko und die Oppositionellen im Einzelnen weitersprachen, ist nicht bekannt. Der Auftritt Lukaschenkos hat eine Debatte ausgelöst. Wozu diente er? Der belarussische Politologe Dmitri Bolkunets meinte im unabhängigen Sender Dosht, Lukaschenko stehe stark unter Druck, die politische Krise im Land irgendwie zu beenden. Dass er in die Untersuchungshaftanstalt des KGB gefahren ist, ist für Lukaschenko persönlich eine Erniedrigung. Er befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Die Ressourcen des Landes sind an ihr Ende gelangt. Hilfe von Ländern des Westens wird es nicht mehr geben, stattdessen Sanktionen. China stellt sein Programm zur Unterstützung der belarussischen Wirtschaft ein. Die Russische Föderation, das wissen wir, gibt zwar einen Kredit aus, doch das Geld bleibt in Russland. Das ist die Bedienung eines anderen russischen Kredits. Lukaschenko bekommt also keine neuen Kredite mehr. Die vielen Festnahmen am heutigen Tag sprechen allerdings nicht dafür, dass die Staatsmacht bereit wäre, die Demonstranten milder zu behandeln. Die politische Krise in Belarus ist noch längst nicht beendet.
Brutale Gewalt gegen Demonstrierende in Minsk, Tilko Gries berichtete aus Moskau. Die Menschen in Litauen wählen heute ein neues Parlament. Die Wahllokale schließen erst um 19 Uhr unserer Zeit. Aber eines ist jetzt schon klar, eine große Wechselstimmung gibt es nicht im Land. Doch die Corona-Politik, die führt zu Streit. Wie die neue Regierung am Ende aussehen wird, das dürfte noch etwas dauern, bis das klar ist. Denn die Hälfte der Mandate werden als Direktmandate erst in 2 Wochen in einer Stichwahl vergeben. Florian Kellermann berichtet.
Der Bund der Bauern und Grünen könnte auch diesmal die Wahl gewinnen. Umfragen zeigen, dass die Mitte-Rechts-Partei knapp vorne liegt. Die Menschen hielten der Partei zugute, dass sie ihre sozialen Versprechen umgesetzt habe, sagen Experten. So liegt der Mindestlohn heute bei knapp über 600 Euro im Monat und damit fast doppelt so hoch wie noch vor 4 Jahren. Gleichzeitig stieg der Einkommenssteuersatz für Spitzenverdiener. Zudem habe sich das Land in der Corona-Krise bisher gut geschlagen, sagen Beobachter. Umgerechnet auf die Einwohner sind in Litauen bisher deutlich weniger Menschen an einer Infektion gestorben als etwa in Deutschland. Ruslanas Irgikevičius, Chefredakteur des Internet-Nachrichtenportals The Lithuanian Tribune. Wenn wir uns die Debatte um die gesundheitlichen Auswirkungen von Covid-19 ansehen, dann geht es da um Detailfragen. Wir sprechen darüber, dass wir unsere Ärzte und das Pflegepersonal besser bezahlen sollten, dass wir unsere Krankenhäuser besser ausstatten sollten. Das zeigt schon, dass wir mit Covid-19 bisher recht gut zurechtkommen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind für Litauen dagegen deutlich spürbar. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr voraussichtlich um 8% einbrechen. Die Arbeitslosenrate hat einen deutlichen Sprung gemacht auf derzeit 14%. Der Bund der Bauern und Grünen hatte die Wahl vor 4 Jahren überraschend gewonnen. Irgikevičius sieht die Partei kritischer als die Regierung, die vom parteilosen Premier Saulius Skvernelis geleitet wird. Denn in der Partei gäbe es Stimmen, die dem Vorbild der rechtskonservativen polnischen Regierungspartei PiS nacheifern und Medien und Gerichte unter politische Kontrolle bringen wollten. Wir haben einige Versuche gesehen, dem polnischen Beispiel zu folgen, im Gerichtssystem, aber auch bei den Medien. Sie sind gescheitert am Widerstand der Gesellschaft. Der Bund der Bauern und Grünen hat es auch deshalb schwer, eine solche Politik zu verfolgen, weil die Partei auf ihre 3 kleineren Koalitionspartner Rücksicht nehmen muss. In den Umfragen fast gleich auf an 2. Stelle liegt der oppositionelle Vaterlandsbund. Auch er wird voraussichtlich versuchen, nach der Wahl eine Regierungskoalition zu schmieden. In weltanschaulichen Fragen unterscheiden sich die beiden großen Parteien kaum. So tritt keine von ihnen dafür ein, gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen. Unterschiede gibt es vor allem in der Wirtschaftspolitik. Der Vaterlandsbund möchte eine stärker marktwirtschaftlich orientierte Ausrichtung. So lehnte er den jüngsten und letztendlich gescheiterten Vorschlag der Regierung ab. Diese wollte eine staatliche Apothekenkette gründen. Weitgehend Einigkeit unter fast allen Parteien herrscht indes in der Außenpolitik. Monika Pitschkauskaite, Mitarbeiterin bei der US-amerikanischen Denkfabrik German Marshall Fund. Die Politiker wissen, dass Litauen hier zentrale Interessen hat. Wir sind für eine starke Präsenz von US-Militär in Europa, für eine starke NATO und wir engagieren uns in der EU. All das auch deshalb, um unsere Sicherheit gegenüber Russland zu stärken. Deshalb hat sich unser Außenminister Linkevičius auch sehr deutlich zur politischen Krise in Belarus geäußert. Fast alle Parteien unterstreichen, dass Litauen hier eine führende Rolle einnehmen und für ein freies Belarus eintreten sollte. Schon jetzt ist allerdings abzusehen, dass die Regierungsbildung in Litauen schwierig wird. Neben den beiden großen dürften auch bis zu 5 kleinere Parteien ins Parlament einziehen.
Litauen wählt ein neues Parlament, Florian Kellermann berichtete. Und noch eine Parlamentswahl gibt es heute in Europa. Allerdings in einem Staat, den außer der Türkei niemand anerkennt, die Republik Nordzypern. Wir erinnern uns, eine Wiedervereinigung der Insel ist ja bisher immer gescheitert, sodass nur der südliche Teil der EU beigetreten ist. Über die Wahlen berichtet Karin Senz.
46 Jahre war Varosha, zu türkisch Maraş, eine Geisterstadt. Jetzt spazieren Menschen in kurzen Hosen und Sommerkleid durch die Straßen, vorbei an verlassenen Häusern und Hotels. Einst machten hier Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Sophia Loren und Richard Burton Urlaub am Traumstrand mit feinstem Sand am azurblauen Meer. Eine der Neugierigen, die sehen wollen, was davon noch übrig ist, erzählt einem türkischen Fernsehsender:
Es ist sehr gut, dass Maraş wieder geöffnet ist. Gut, um wieder Tourismus zu entwickeln, statt dass man Maraş verfallen lässt. Damit nimmt man auch denen den Trumpf aus der Hand, die Maraş für ihre politischen Interessen missbraucht haben.
Mehr als die Hälfte der Tourismuseinnahmen von ganz Zypern wurden hier einst erwirtschaftet, bevor die Insel geteilt wurde, bevor die türkische Armee den Stadtteil von Famagusta abriegelte. Die Stadt im Südosten, direkt an der Grenze, ist Sinnbild für das Schicksal Zyperns seit 1974. Während die einen vor baufälligen Bettenburgen Selfies knipsen, protestieren griechische Zyperer gegen die Entscheidung. Erdogan, Hände weg von Famagusta, steht auf den Transparenten. Die Öffnung des Strandes von Varosha verkündet der nordzyprische Premierminister Ersin Tatar vergangenen Dienstag in Ankara.
Wir treten beim Thema Maraş in eine neue Phase. So wie schon die ganze Zypernfrage ihrem Schicksal überlassen wurde, wurde das auch Maraş.
Als er das sagt, steht er neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der legt nach.
Weil die Zypernfrage nie gelöst wurde, war Maraş jahrzehntelang geschlossen. Wir haben entschieden, die Zukunft Zyperns auf konkreten Tatsachen aufzubauen, statt auf Illusionen.
Für viele ist das Wahlkampfhilfe, denn Tatar ist einer der Präsidentschaftskandidaten. Er positioniert sich klar für eine Zwei-Staaten-Lösung, ganz im Gegensatz zum aktuellen Präsidenten Mustafa Akinci, der auch wieder antritt. Er wusste nichts von der Varosha-Entscheidung, genauso wenig wie sein Außenminister Kudret Özerzai, ebenfalls Kandidat. Der tritt daraufhin zurück. Beide wehren sich gegen den starken Einfluss aus Ankara. Auf den Transparenten der griechischen Zyperer steht auch: löst das Zypern-Problem jetzt. Die letzten Gespräche dazu waren 2017 gescheitert. Seitdem ist viel passiert. Vor allem wegen des Erdgasstreits im östlichen Mittelmeer hat sich die Stimmung verschlechtert. Griechenland und Zypern haben Verträge mit Israel, Ägypten und Italien geschlossen, die Türkei wiederum mit Libyen. Ulaş Barış ist Zeitungsredakteur im türkisch-zyprischen Teil. Er meint:
Eine Lösung scheint im Moment ganz weit weg, vor allem wegen der Probleme im Mittelmeer. Aber sie scheint auch ganz nah, denn Zypern steht irgendwie inmitten einer großen Gleichung im Konfliktherd Libyen, Italien, Griechenland, Ägypten, Türkei. Also ich möchte nicht behaupten, dass die Fragen im östlichen Mittelmeer nicht gelöst werden können, solange die Zypernfrage nicht gelöst ist. Aber es würde einen großen Einfluss auf die Lösung im östlichen Mittelmeer haben.
Aus Sicht des Journalisten Barış ist wichtig, dass ein Kandidat gewinnt, der für eine Föderation ist, also für zwei Teilstaaten unter einer Regierung. Ob Erdogans Rückenwind für seinen Kandidaten Tatar wirklich hilft oder gar schädlich sein könnte, wird sich zeigen. Akinci, der Erdogan auch öffentlich kritisiert, ist Favorit. Viele gehen von einer Stichwahl mit Tatar in einer Woche aus.
Präsidentschaftswahl in Nordzypern, Karin Senz berichtete. Die Bürgerinnen und Bürger Wiens waren heute zur Wahl einer neuen Stadtspitze und eines neuen Stadtparlaments aufgerufen. Vor einer halben Stunde haben die Wahllokale geschlossen und jetzt liegt eine erste Hochrechnung vor. Andrea Beer.
Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wird weitermachen können. Laut erster Hochrechnung des Instituts Sora liegen seine Sozialdemokraten klar vorne bei 41,7%. Das ist ein Plus von 2,1. Auf Platz 2 liegt die konservative Regierungspartei ÖVP. Sie kommt in Wien laut Sora-Hochrechnung auf 18,7% und hat damit 9,4% dazugewinnen können. ÖVP-Spitzenkandidat und Bundesfinanzminister Gernot Blümel könnte also Wiener Vizepräsident Vizebürgermeister werden. Die SPÖ könnte aber nicht nur mit der ÖVP regieren, sondern auch mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner weitermachen. Dieser hat sich auf 14,6% verbessert und würde Rot-Grün in Wien gerne fortsetzen. Auch die liberalen Neos möchten gerne mitregieren. Sie liegen bei 8,1%. Die SPÖ sagte nach dem Schließen der Wahllokale, sie wolle mit allen möglichen Partnern reden und hatte schon vor der Wahl nur die rechten Parteien ausgeschlossen, die FPÖ und das Team HC Strache. Die FPÖ stürzte um mehr als 23% ab auf 7,5% und das Team HC Strache liegt bei 3,6% und ist derzeit klar unter der 5%-Hürde. Der Ex-FPÖ-Chef Strache hatte ein zweistelliges Ergebnis angestrebt.
Die sozialdemokratische SPÖ steht wohl vor einem Sieg in Österreichs Hauptstadt Wien. Andrea Bär war das mit einer ersten Hochrechnung. Und jetzt ist Matthias Friebe dran mit dem Sport.
Und mit Tennis in Paris. 102 Mal hat Rafael Nadal den Platz betreten bei den French Open in seiner Karriere und heute zum 100. Mal ein Einzel gewonnen. Guido Ringel über den nächsten Erfolg beim Turnier von Roland Garros.
Der Überirdische hat im irdischen Paris wieder zugeschlagen. Der unfassbare 13. Titel für Rafael Nadal bei den French Open. Und zudem der 20. Grand Slam-Titel seiner Karriere. Er zieht damit gleich mit Roger Federer. Und was war das für ein überzeugender Auftritt? 2:0 schon die Satzführung für den Mallorquiner mit 6:0 und 6:2. Es war zwar ein langes Match bis dahin, weil jeder Punkt hart erkämpft werden musste, aber ein wackeliger Novak Djokovic war nicht in der Lage, Rafael Nadal entscheidend entgegenzusetzen. Und dann der entscheidende Aufschlagverlust im dritten Satz für Djokovic mit einem Doppelfehler. Aber es war nicht der entscheidende Moment in diesem Match. Ausschlaggebend war, dass Novak Djokovic seine Form verloren hatte an diesem Sonntag in Paris. Zu viele Fehler, nur hier und da blitzte das Genie des Serben auf. Und deswegen am Ende der überzeugende Dreisatzsieg für wieder einmal Rafael Nadal. Er bleibt der König von Paris.
Und im Doppel haben sich zum zweiten Mal in Folge Kevin Krawitz und Andreas Mies gekrönt. Gestern haben sie ihren Titel verteidigt. Und heute erzählte Andreas Mies hier im Deutschlandfunk vom entscheidenden Moment des Turniers in der dritten Runde, als die beiden drei Matchbälle abwehren konnten.
Das war so der Knackpunkt im Turnier. Ich meine, da waren wir schon dreimal irgendwie auf der Autobahn und da hatte ich schon die Ausfahrt Köln irgendwie gesehen und da haben wir doch nochmal einen U-Turn gemacht. Es war eine brenzlige Situation, es war eigentlich unnötig, weil wir schon 4-1 im dritten Satz geführt haben. Wir lagen auf einmal 4-5 hinten, wir haben drei Matchbälle bei eigenem Aufschlag. Da hat Kevin extrem gut retourniert und uns da im Spiel gehalten. Und klar, danach ist so eine riesige Last von uns gefallen. Dann haben wir gesagt, okay, alles, was jetzt noch kommt, ist irgendwie Bonus, weil wir hätten schon längst raus sein können. Und dann haben wir echt dann unser bestes Tennis gespielt ab dem Viertelfinale.
Das vollständige Interview mit Andreas Mies hören Sie gleich ab 19.10 Uhr hier in Sport am Sonntag. Nach 7 Jahren zurück in der Eifel. Die Formel 1 war wieder zu Gast auf dem Nürburgring und ausgerechnet dort, auf der Heimstrecke von Michael Schumacher, stellte Weltmeister Lewis Hamilton einen Uraltrekord ein. Jens Wolters.
Jetzt hat Lewis Hamilton also diese Marke geschafft. 91 Siege in seiner Formel-1-Karriere und damit zieht der aktuelle Weltmeister in der ewigen Bestenliste mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich. Auf dem Nürburgring hatte Hamilton einfache Fahrt, vor allen Dingen nachdem sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas mit einem Antriebsproblem im Rennen ausfiel. Der erste Ausfall für den Finnen in dieser Saison. So war Hamilton dann ganz allein ganz vorn. Auf die Plätze 2 und 3 fuhren der Niederländer Max Verstappen und Daniel Ricciardo aus Australien. Sebastian Vettel schaffte es als Elfter nicht in die Punkteränge, anders als Nico Hülkenberg. Der spontane Ersatzfahrer an diesem Wochenende wurde starker Achter.
Auf dem Maltasee im polnischen Posen sind heute die Europameisterschaften der Ruderer zu Ende gegangen. Aus deutscher Sicht mit einer gemischten Bilanz. Jan Tittjogait.
Auch wenn Corona das Ruderjahr durcheinander gewirbelt hat, es gibt auch noch Konstanten. Und eine davon ist der Deutschlandachter. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat seine Siegesserie fortgesetzt und nun seinen 8. Europameistertitel in Folge geholt. Die Crew um Schlagmann Hannes Utzig feierte auf dem Maltasee einen ungefährdeten Start-Zielsieg vor Rumänien und den Niederlanden. Nicht so gut durch das Corona-Jahr ist dagegen Oliver Zeitler gekommen. Der Einer-Weltmeister aus München landete diesmal nur auf Rang 4. Lange Zeit lag er klar in Führung, am Ende aber zog die Konkurrenz an ihm vorbei. Ebenfalls ohne Medaille ist Pia Greiten im Frauen-Einer geblieben. Sie kam auf Platz 6. Insgesamt hat der Deutsche Ruderverband bei dieser EM einmal Gold und dreimal Silber geholt.
Endlich ein Sieg. In der 2018 gegründeten Nations League gehörte die deutsche Mannschaft bis gestern zu den wenigen Teams, die noch keine Partie gewonnen haben. Auch in diesem Jahr noch kein Sieg für das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Bis gestern, bis zum 2:1 in der Ukraine. Armin Lehmann über den Tag danach.
Schon in der Nacht ist das deutsche Team wieder in Köln eingetroffen und hatte dabei einen verdienten, aber mühsamen 2:1 in der Ukraine im Gepäck. Verdient, weil die DFB-Elf das Spiel über weite Strecken dominierte, eine Handvoll bester Torchancen ungenutzt liegen ließ, und mühsam, weil sie sich durch einen völlig überflüssigen Elfmeter das Leben am Ende wieder einmal unnötig schwer machte. Immerhin, es war der überhaupt erste Sieg in der ja noch recht jungen Nations League, und schon am Dienstagabend sollte im Heimspiel gegen die Schweiz der zweite gleich folgen.
Ob dann aber Fans ins Kölner Stadion dürfen, entscheidet sich morgen. Aktuell lässt das Infektionsgeschehen das nicht zu. Ausführliches zur Nationalmannschaft und auch zur Frage, warum Fans sich nicht mehr so richtig für die Mannschaft von Joachim Löw begeistern können. Auch das wird gleich Thema sein. Ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Und dann wieder mit Matthias Friebe. Vielen Dank für den Sport in den Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.